In der heutigen Episode geht es auf Wunsch meiner Instagram-Follower um Komorbiditäten bei Suchterkrankungen. Das sind zwei Diagnosen. Wie stehen sie im Zusammenhang mit der Suchterkrankung? Was sind da meine eigenen Erfahrungen? Was sind die Erfahrungen, die ich in der Arbeit mit Suchtmittelerkrankten erfahren habe? Geht natürlich wiederum um Aufklärung von Suchtdynamiken. Ihr erfahrt mehr über Persönlichkeitsstörungen, Gefühlsstörungen und körperliche Nebenerkrankungen von Suchterkrankungen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Episode.
Hallo und herzlich willkommen bei Frau sucht Abstinenz, dem Podcast für Frauen, die ihren Rausch gegen eine neue Klarheit eintauschen wollen und abstinent in Selbstbestimmung, in Fülle und im Einklang mit ihren echten Bedürfnissen leben möchten. Ich bin Isabelle und lebe seit 2010 abstinent von Drogen und ich wünsche euch Hoffnung auf Veränderung mit dieser Episode.
Hallo ihr lieben Hörerinnen und alle anderen, die auch noch zulauschen. Heute soll es um das Thema Sucht und Komorbiditäten, also das heißt eigentlich Zweitdiagnosen bei Suchterkrankungen gehen, und dieses Thema hat gewonnen bei einer Insta-Umfrage von euch, also dieses Thema und unter anderem auch das Thema Essstörung bei Suchterkrankungen, und das bespreche ich in der nächsten Folge. Da soll es darum gehen und dort wird es auch so sein bei dem Thema, dass es ein bisschen länger dauert, dass ich mehrere Folgen dazu machen werde, weil es doch ein sehr wichtiges Thema ist und es auch ein Drittel aller suchterkranken Frauen betrifft. Das meist auch eine Essstörung noch dazu gehört. Genau. Was übrigens auch eine Komorbidität ist bei Suchterkrankungen. Wobei wir beim Thema wären. Ja, es hat auf jeden Fall viele interessiert und heute möchte ich mal tiefer in das Thema einsteigen. Es geht heute sehr um Aufklärung von Suchtdynamiken und das ist total gut, wenn du jetzt mal guckst. Wo findest du dich da wieder? Was hilft dir, tiefer in das Thema einzusteigen oder dich selber ein bisschen besser zu verstehen? Darum soll es ja hier auch gehen, dass du dich ein bisschen besser verstehst, was bei dir los ist. Ja, wenn du das Gefühl hast, du hast eine Suchterkrankung oder du kannst nicht aufhören mit illegalen Drogen oder Alkohol oder aber du bist auch schon im Entzug gewesen und bist jetzt auf Entwöhnung und lauscht mir einfach ein bisschen zu. Und wenn du das tust, dann wünsche ich dir viele neue Erfahrungen mit dieser Episode. Also dieses Thema Komorbiditäten ist, also Zweitdiagnosen, ist wirklich sehr breit gefächert. Also es lohnt sich dran zu bleiben, weil am Ende der Episode gebe ich nochmal eine kleine Zusammenfassung von den wichtigsten Zweitdiagnosen bei Sucht. Ich habe diese Zweitdiagnosen oder Zweiterkrankungen einfach mal auch nach Wichtigkeit sortiert, wie ich das gefunden habe in einem super schlauen psychiatrischen Lehrbuch, welches ich ganz am Anfang meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin mir gekauft habe. Musste man nicht, aber mich hat es interessiert, so dieses tiefe Wissen über diese Themen. Also ich muss im Vorhinein sagen, es ist halt sehr störungsbelastet. Aber ich habe mich dafür entschieden, doch so in der Form darüber zu reden, weil es ja auch wichtig ist, darüber aufzuklären. Und es wird einfach so benannt im Helfersystem. Und ja, es ist halt auch gut zu wissen, worum es da geht. Fange ich mal einfach an. Es gibt verschiedene Komorbiditäten. Und die am häufigsten auftritt, ist die Schizophrenie. Das liegt, 50% aller Schizophrenen haben auch eine Suchterkrankung. Dann gibt es noch affektive, also krankhafte Veränderung der Gefühlslage das nennt sich affektive Störung bei Sucht. Und dann gibt es noch verschiedenste Persönlichkeitsstörungen. Und ich werde das jetzt alles hier genauer erklären, worum es dabei geht, damit du mal einen super guten Überblick darüber kriegst. Fangen wir an mit Schizophrenie. Also ich finde das mega spannend, dass 50% aller Schizophrenen auch eine Suchterkrankung haben. Aber es liegt halt sehr nahe, ne? Das ist wahrscheinlich eine extrem gute Medikation für Schizophrenie. Aber Schizophrenie, was ist das überhaupt? Ganz am Anfang meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin habe ich immer gedacht, das sind, weil man das in vielen Filmen sieht, so wie eine zweigespaltene Persönlichkeit. So wie jemand, der mit sich selber redet und zwei Persönlichkeiten in sich trägt. Aber das ist, diese Annahme ist total falsch, weil das ist einfach eine Störung, bei der man so wahnhafte Vorstellungen hat, also so Halluzinationen, Dinge sieht, die gar nicht da sind, Vorstellungen hat, die gar nicht da sind. Man hat starke Gefühlsstörungen und halt auch psychomotorische Störungen. Ja, das bedeutet einfach, dass die ja, Motorik, also die körperlichen Bewegungen gestört sind und so weiter. Dann ist das Ganze oder hat das Ganze eine hohe genetische Disposition. Also das bedeutet, dass wenn du in deiner Familie jemanden hast, der an Schizophrenie erkrankt ist oder dein Vater, deine Mutter und so weiter, dann ist die Chance relativ hoch, dass es ja bei dir auch passieren kann. Und es ist halt so, ich habe mich da nochmal ein bisschen tiefer eingelesen. Ich werde auch in den Shownotes nochmal das Buch, was ich benutzt habe, bekannt geben, falls jemand da nochmal tiefer einsteigen möchte. Es ist so, dass die Schizophrenie meist ausbricht zwischen der Pubertät und dem 30. Lebensjahr. Und wie wir in der vorherigen Folge erfahren haben, oder ihr, wenn ihr die gehört habt, über THC, dann wisst ihr, dass es da auch eine Vulnerabilität gibt. Also das heißt, wenn du THC konsumierst, kann das den Verlauf einer Schizophrenie verschlechtern. Und es kann auch sein, dass du sie gar nicht bekommen hättest, wenn du keinen THC konsumiert hättest. Also es holt die Schizophrenie so richtig schön raus. Und ich finde das, ja, ich sag's immer und immer wieder, das ist ein wichtiges Thema, was man wissen muss. Ja, es heißt so schön, früher ist es so schön, ja, der oder die ist hängen geblieben. Ja, und das betraf halt meistens eher Männer, weil es so ist, dass Frauen das viel später bekommen. Und also das finde ich wirklich sehr krass und ich wusste auch noch nicht oder mir war es nicht mehr bewusst, dass es auch Spätschizophrenien gibt, ab dem 40. Lebensjahr. Also wenn du jetzt denkst, so puh, boah, geil, ich kann das nicht mehr kriegen, weil ja, ich bin schon Ü40 und rauche ab und zu mal was. Ja, genau, also ja, das ist auf jeden Fall auch, wenn man schon ein bisschen älter ist, noch gefährlich. Genau, also das wären so die Schizophrenien. Und das ist natürlich so, die Selbstreflexion bei Schizophrenie ist natürlich äußerst schwierig. Die meisten, die dann konsumieren, es besteht einfach so wenig oder so gut wie kein Bewusstsein dafür, dass man jetzt ja etwas vielleicht nicht ganz so Richtiges macht mit dem Konsum und dass der Konsum auch sehr impulsgesteuert ist und also so gut wie gar nicht zu kontrollieren. Na, also man sieht das auch häufig in der Öffentlichkeit, dass wenn dann so Menschen, die davon betroffen sind, auf der Straße leben oder mit einer Alkoholflasche rumlaufen und laut erzählen, dass es so, ja, so ein, die Chance, dass derjenige das hat, ist dann relativ hoch und das Ganze unbehandelt ist. Weil mit einer Behandlung kann man natürlich viel erreichen in dem Fall. So, fangen wir mal an mit den Persönlichkeitsstörungen als nächstes, weil das ist auch ganz oft vorkommt bei Suchtmittelkonsum. Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung? Hast bestimmt auch schon mal von ein paar gehört, weil es ist ja in aller Munde so diese narzisstische Persönlichkeitsstörung und so bla bla bla. Und ich finde, damit wird relativ leichtfertig ja, umgegangen und gerne mal auch ausgeteilt innerhalb von Bekannten und Verwandten und dabei ist das gar nicht so. Genau. Aber Persönlichkeitsstörungen, das sind tief verwurzelte und anhaltende, stabile Verhaltensmuster. Und sie weichen ab zum Querschnitt der Bevölkerung. Also es zeichnen sich Abweichungen in der Wahrnehmung, im Denken, im Fühlen und auch in Beziehungen zu anderen. Da ist es wieder. Es gibt da verschiedene Typen nach ICD-11. Ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt. Also in meinem Buch war natürlich noch ICD-10, weil ich eine ältere Auflage habe, aber im Netz findet man natürlich auch die neuen Klassifizierungen. Und das fand ich noch sehr spannend, weil gibt es so Unterscheidungen nach Cluster A, B und C. Und ja, und ich werde euch da mal einen kurzen Überblick jetzt geben. Cluster A ist sonderbar seltsam und exzentrische Persönlichkeitsstörungen, Akzentuierung kann man das auch nennen. Und darunter fällt die paranoide Persönlichkeitsstörung, die schizoide Persönlichkeitsstörung und die schizotypische Persönlichkeitsstörung. Die liegen natürlich alle sehr nah beieinander. Die paranoide Persönlichkeitsstörung ist geprägt von Misstrauen und dass du andere vielleicht für böswillig hältst. Ne, und davon gibt es natürlich auch verschiedenste Ausprägungen. Dann gibt es die schizoide Persönlichkeitsstörung. Da geht es halt um, ja, Einhaltung von Distanz, also du hältst Distanz zu den Leuten, du isolierst dich und also du grenzt dich emotional ab von anderen Menschen. Dann gibt es die schizotypische Persönlichkeitsstörung. Die schizotypische Persönlichkeitsstörung, da hast du soziales Unbehagen, ein eigentümliches Verhalten und dein Denken ist verzerrt, also dass du ja komische Gedanken oder eigenartige Gedanken, verzerrte Gedankengänge hast. Dann gibt es das Cluster B, dramatische, emotional und launisch Persönlichkeitsstörung. In diesem Bereich gibt es die dissoziale Persönlichkeitsstörung, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, die histrionische Persönlichkeitsstörung und die narzisstische Persönlichkeitsstörung, da ist sie wieder. Die dissoziale Persönlichkeitsstörung ist die Missachtung der Rechte anderer, also das ist, kommt relativ oft vor bei Straftätern und so weiter. Da kann man das einfach nicht mehr einschätzen. Dann gibt es die Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist natürlich geprägt durch instabile Beziehungen, instabiles Selbstbild. Du kannst deine Affekte nicht kontrollieren und bist impulsiv und leidest unter Selbstverletzungen. Und dann das ist natürlich noch die histrionische Persönlichkeitsstörung. Da hast du super viel Emotionen, die sind sehr hoch. Du bist mit den Emotionen sehr extrovertiert. Also dein Umfeld kriegt das alles mit. Du brauchst sehr viel Aufmerksamkeit und also du heischt quasi nach Aufmerksamkeit. Und dann natürlich die narzisstische Persönlichkeitsstörung mit einem Gefühl, geprägt von einem Gefühl von Großartigkeit, dem Gefühl bewundert zu werden und eine mangelnde Empathie. Und ich persönlich habe es oft festgestellt, dass in der Arbeit mit Suchterkrankten, also besonders den Alkoholikern und auch Tablettenabhängigen, das oftmals in Verbindung sehr ausgeprägt war mit Alkohol und Kokain. Das ist wirklich mega spannend oder dass es nochmal verstärkt wird, halt, ne? Diese Persönlichkeitsstörung. Aber wenn man therapiert oder sich therapieren lässt, dann können sich natürlich auch diese Persönlichkeitsstörung quasi verbessern. Ne? Habe ich auch alles schon gesehen und erlebt. Ne? Cluster C, also die nächste Klassifizierung wäre die Cluster C-Klassifizierung. Das bedeutet im Bereich der ängstlichen Persönlichkeitsstörung, das ist einmal die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung, die abhängige Persönlichkeitsstörung und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung kommt es zu sozialen Hemmungen, Gefühle der Unzulänglichkeit und einer Überempfindlichkeit. Ich meine, ich finde Sensibilität super, aber ich glaube, es gibt vielleicht auch ein zu viel. Ja. Dann gibt es die abhängige Persönlichkeitsstörung. Dort hat man so ein unterwürfiges Verhalten, anklammerndes Verhalten, das übermäßige Bedürfnis, ja, umsorgt zu werden und oftmals verbunden mit Gefühlen der Hilflosigkeit. Und dann gibt es noch die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, die habe ich übrigens auch diagnostiziert bekommen schon, aber es war auf jeden Fall eine Kompensation von meinem ADHS. Das kommt nämlich auch vor und was sich offensichtlich zeigt, ist natürlich diese Persönlichkeitsakzentuierung und weil es mir halt einfach hilft, einen strukturierten Tagesablauf zu haben, mich zu organisieren. Also Chaos verursacht noch mehr Chaos bei mir. Und bei der zwanghaften Persönlichkeitsstörung ist dann so, dass du eine ständige Beschäftigung mit Ordnung hast und sehr perfektionistisch bist und sehr viel Kontrolle ausübst auf dein Umfeld, um so Sicherheit zu erlangen. Na, das ist mal so ein kurzer Überblick. Dann gibt es natürlich noch diese affektiven Störungen, die Störungen der Gefühlslage. Und dazu gehören natürlich auch die Depression, die Erschöpfungsdepression, das Burnout, wo ja, die negative Gefühle verstärkt sind, wo viel los ist in der Gedankenwelt und der Gefühlswelt und geprägt von negativen Gefühlen. Dann gibt es halt auch noch die bipolare Störung bei den affektiven Störungen. Das bedeutet, das ist eine Mischung aus sehr, sehr, sehr hoher und guter Laune, übertrieben guter Laune, in Verbindung mit Phasen von Depressionen, ne? Ja, auch sehr gefährlich. Und dann gibt es natürlich affektive Störungen wie auch Angststörungen, generalisierte Angststörungen. Und ich denke, das sagt der Name schon, wo man sehr, sehr hohen Ängste besitzt, auch begleitet von Panikattacken. Dann gibt es natürlich auch noch andere Erkrankungen, so neben diesen affektiven Störungen als ja, Begleitung, und teilweise auch kann man sie so ja, mit einsortieren zu den, nein, nicht direkt zu den affektiven Störungen, es ist so ein bisschen fließender Übergang, wie zum Beispiel die Essstörung bei Frauen, und das betrifft ja auch ein Drittel aller Frauen, die suchterkrankt sind, haben Essstörungen. Ich habe das selber erlebt in der Klinik, wo ich war, und wie gesagt, das wird die nächste Episode wird sich darum gehen, oder die nächsten Episoden gehen über dieses größere Thema der Essstörung, der Suchterkrankung. Und dann kommt natürlich auch noch so posttraumatische Belastungserkrankung dazu als Zweitdiagnose, wenn ich traumatische Erfahrungen gemacht habe, egal in welchem Zusammenhang, ob Kindheitstraumata, Missbrauch, psychisch oder physisch. Posttraumatische Belastungsstörung, halt wenn ich zum Beispiel Polizistin bin und ja, sage ich mal, krasse Erlebnisse in dem Zusammenhang mit dem Beruf gehabt habe, dass man das dann auch sehr oft, auch gerade bei Frauen, die vielleicht ein bisschen sensibler sind, zu so einer ja, posttraumatischen Belastung kommt. So, ne? Ist aber auch nicht verwunderlich. Und dann halt auch das ADHS, was ganz oft als Zweitdiagnose dazu kommt. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass ein Viertel aller Suchterkrankten ADHS haben. Also ich bin der Meinung, dass die Prozente höher sind. Weil so gut wie, also fast alle ADHSler, die ich kennengelernt habe, jetzt auch intensiver kennenlernen durfte, haben ein Suchtthema, oft ein Suchtthema im Hintergrund behandelt oder nicht behandelt, selber geschafft rauszukommen, eventuell mit durch ihre Medikation geschafft haben, rauszukommen, weniger konsumieren dadurch. Aber ja, und halt oftmals auch nicht das so ansprechen, wenn sie wegen einer Zweitdiagnose oder einer Komorbidität behandelt werden. Ne? Dann geht oftmals die Suchterkrankung unter. Und das ist total wichtig, dass die Suchterkrankung zuerst behandelt wird. Sonst unter Einfluss von Suchtmitteln ist es kaum möglich, Therapie zu machen, weil es drüber liegt wie ein Deckmantel und man gar keine Verbindung zu sich selber hat. Also es ist sehr wichtig, dass das zuerst behandelt wird. Und dass man dann erst rankommt, also weil es ist ja wie eine Selbstmedikation, ne? Und dass man dann rankommt an die anderen Themen, die da eigentlich hinterstecken. So, ne? Und wie gesagt, bei ADHS ist die Suchterkrankung eigentlich ein Symptom, ein Kriterium. Ne? Also das ist, ja, genau. Aber darüber habe ich schon sehr viel geredet. Und dann kann es natürlich auch so nebenher zu sein, dass du, wenn du eine Suchterkrankung hast, dass du auch noch eine Spielsucht dazu hast, dass du impulsive Käufe machst, dass du eine Kaufsucht hast, dass du eine Sexsucht entwickelst und eine Arbeitssucht. Oftmals entstehen auch so eine Verstärkung von der Spielsucht, von der Kaufsucht, Sexsucht und Arbeitssucht, weil das keine Substanzsucht ist in dem Sinne, sondern so eine eigentlich unter den Verhaltenssüchten fällt. Aber bei Abstinenz oder ja, weniger Gebrauch von Suchtmitteln kommt es oftmals zur Verstärkung von diesen Süchten. Du kannst ja mal bei dir gucken, ob das so ist oder ja, in der Abstinenz das oftmals passiert. Also ich habe das schon erlebt im Rahmen einer Selbsthilfegruppe, dass es dann bei Beginn der Abstinenz oder bei Abstinenz zu Sexsucht und ja, Arbeitssucht kommt. Also ich habe auch sehr, sehr viel gearbeitet. So, und nach so vier, fünf, sechs Jahren Abstinenz. So, ne? Da habe ich mich sehr reingestürzt. Ne? Genau. Dann gibt es noch einen großen Bereich bei den Zweitdiagnosen bei Sucht, da gibt es so die somatischen Beschwerden, also die körperlichen Störungen, körperlichen Auffälligkeiten. Und das Besondere daran ist, dass bei diesen Auffälligkeiten keine Ursache gefunden wird. Also wenn du zum Beispiel Migräne hast und die Ursache dafür nicht gefunden wird, wie zum Beispiel Hormonumstellung kann eine Ursache sein oder und so weiter. Wenn du Schmerzen hast, die ja, psychisch sind, ne? Das ist natürlich, also Schmerzen sind immer somatisch, also körperlich, aber wo keine Ursache gefunden wird, wenn du Panikattacken hast, wenn du Herzrasen, also auch körperliche, das sind alles körperliche Symptome, das sind alles so somatische Beschwerden, ne? Die auch natürlich darauf hinweisen, wenn du nur diese hast und das andere noch nicht quasi erkannt hast, dass du dann weißt, okay, wenn dafür keine Ursache gefunden wird, dann muss ich mal das psychisch, was ist mit meiner Psyche los? Was will mein Körper mir eigentlich sagen? Weil der Körper redet mit uns. Da könnt ihr auch so, wenn ihr ja noch Suchtmittel konsumiert oder schon abstinent seid, mal gucken, was sagt euer Körper euch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin 13 Jahre abstinent und es kostet mich immer noch so viel Mühe und so viel, es fällt mir immer noch so schwer, auf meinen Körper zu hören, weil er die Verbindung so schwach ist, weil ich einfach so unglaublich viel denke, dass ich meinen Körper nicht hören kann. Und ja, mir fällt gerade ein, ich muss immer mal wieder einen Moment suchen, wo ich ja, auf meinen Körper hören kann. Und ich merke es gerade, während diesem Podcast habe ich auf meinen Fuß gesessen, auf dem Stuhl, und gar nicht gemerkt, dass er eingeschlafen ist. Na, so viel dazu. Zusammengefasst kann man sagen, dass die häufigsten Nebendiagnosen neben der Suchtmittelerkrankung, auch gerade bei Frauen, ist die Essstörung, ist die Depression, das Burnout, die Angsterkrankungen, die posttraumatischen Erkrankungen, also die traumatischen Traumata, die da noch eine Rolle spielen, das ADHS, ne, das auch noch eine Rolle spielen kann. Genau, und natürlich auch noch die Persönlichkeitsstörung, die Persönlichkeitsakzentuierung, die da eine Rolle spielen. Aber das ist recht gut behandelbar, ne, wenn man Therapie macht und zu einer Psychologin geht, ob ambulant oder stationär, das ist recht gut behandelbar. Und es ist ja so, wirklich so, dass eine Sucht kommt selten allein. Sucht ist eigentlich wirklich ein Symptom. Sucht ist eine Form der Selbstmedikation, ein Versuch runterzukommen, ein Versuch quasi irgendwie wieder gesund zu werden oder zu heilen, ist natürlich eine kontraproduktive Idee. Es verlängert einfach nur das Leiden. Aber ja, ob ich nur Alkohol nehme, um meine posttraumatische Erfahrung zu vergessen, wenn ich Amphetamine nehme, um einfach weniger Hunger zu haben, um meine Essstörung besser im Griff zu haben, um mein Binge-Eating oder mein was auch immer besser im Griff zu haben, was auch immer ich austausche gegen Essen, was ich für mich selbst medikamentiere, wenn ich eine Depression habe, Selbstmedikation bei ADHS, das war ja bei mir, ich war 15 Jahre abhängig von Amphetaminen, also das war meine Haupttrage, es ist so, es ist ja das Medikament bei ADHS, natürlich, es ist Selbstmedikation, das ist, Sucht ist, versucht halt auch mehr Dopamin im Gehirn zu machen. Und das können natürlich auch die Verhaltenssüchte sein, ne? Die Spielsucht, die Arbeitssucht, die mehr Dopamin erzeugen, die Sportsucht. Obwohl Sport, finde ich, ne, ist eine sehr positive Sucht, ne, wenn ich ein bisschen auf mich achte. Aber das ist hilfreicher, als dass es zerstörerisch sein kann. Und das ist halt, macht halt alles so ein Neurotransmitter, also es werden ganz viele Neurotransmitter, ganz viel Dopamin ausgeschüttet und das hilft natürlich im ersten Moment, aber langfristig hilft es natürlich nicht, ne? Und da ist Aufklärung wichtig und Ja, darum ist es mir heute gegangen. Also wenn ihr euch irgendwo wiedergefunden habt, wenn ihr gemerkt habt, hey, das kenne ich irgendwie von mir, das, wenn es auch Fragen aufgeworfen hat, hey, ich möchte mehr wissen über Borderline, ich möchte mehr wissen über ADHS, dann kann man natürlich da auch nochmal eine Sonderfolge machen oder eine spezielle Folge. Ich habe ja jetzt auch über ganz viele Suchtmittel spezielle Folgen gemacht, eine Reihe gemacht. Ne? Das ist jetzt so die erste Folge, wo es halt wieder um die psychischen Geschichten geht, um Komorbiditäten. Und fragt mich gerne, schreibt mir, über was möchtet ihr mehr wissen, was sind, welche Fragen sind euch aufgekommen. Das ist natürlich mega wichtig. Und die nächste Episode geht dann um Essstörungen weitergefasst. Also relativ tief werden wir in das Thema einsteigen. Es wird auch, also ich plane auch Interviews dazu, also mindestens eins, aber eher zwei, mit einer, die ja selber betroffen ist, aber sich also selber geschafft hat, dort auszutreten, und halt auch mit einer, die sich halt auch mit Nahrung oder Ernährung sehr gut auskennt, die Ernährungsberaterin ist und natürlich auch weiterhelfen kann, Tipps geben kann, was kann man machen, ne, für eine gesunde Ernährung, was natürlich auch bei Suchterkrankungen sehr wichtig ist, wenn man aufhören möchte, ne, wenn man abstinent wird. Also ja, also wenn ich jetzt so, ich bin ja 13 Jahre abstinent, und wenn ich jetzt so höre, so die Rückmeldung, ja, dass ich einfach 10 Jahre jünger wirke oder 10 Jahre jünger aussehe, und das hat, glaube ich, unglaublich viel mit meinem ja, körperlichen oder mit meinem Lifestyle zu tun, weil ich mich sehr gesund ernähre, weil ich viel Sport mache, ja, weil ich keinen Alkohol, keine Drogen konsumiere, und das natürlich eine Wirkung auch hat auf den Körper, ne, und auf die Voralterung oder was auch immer. Es ist ja auf jeden Fall sehr viel reversibel, ne? Also sehr viel kann heilen, sehr viel ja, kann wieder gut gemacht werden. Ne? Genau. Also ich hoffe, dass ich euch mit dieser Episode viel Hoffnung geben konnte. Hoffnung auf Veränderung, Hoffnung auf Abstinenz, Hoffnung auf ein gutes, besseres Leben, welches euren Bedürfnissen entspricht. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch helfen kann oder wenn ihr ja meine Inhalte als oder für wichtig haltet, dass ihr meinen Podcast teilt, liked und ja, auf jeden Fall weiter verbreitet, gut bewertet. Und das hilft mir einfach, ein bisschen bekannter zu werden, weil es doch noch ein sehr großes Tabuthema ist. Ne? Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Eure Isa.